So, ich habe auf Knöpfchen gedrückt.
Sehr genau. Gut. Also, ne, um es vorwegzunehmen, aufgrund von Krankheitsfällen in der Familie bin ich relativ schlecht vorbereitet.
Ja, es macht nichts.
Aber unser Gast wird das hoffentlich raushauen.
Genau.
Okay.
Genau.
Sind alle mit Getränken versorgt?
Alle mit Getränken versorgt.
Prima, ja dann. Lass mal anfangen.
Ein bisschen für Ruhe sorgen da hinten. Genau. Ja. Willkommen zum vierten Geek-Stammtisch. Ja, mittlerweile haben wir fast schon so einen Wochenrhythmus hier entwickelt.
Ja.
Ne? Mal gucken, wie lange wir das halten können. Zum einen dabei der Dirk.
Hallo.
Ich, der Sebastian. Ja. Und heute als ganz besonderen Gast den Frank.
Ja, hallo.
Ja, und der Frank, der kann uns hoffentlich ganz spannende Dinge noch erzählen zu einer bestimmten Ruby-Implementierung.
Genau.
Machen wir erst Errata ein bisschen.
Ja, genau. Bevor wir da ins Detail einsteigen, vielleicht so ein kleiner Nachtrag. Moment, jetzt muss ich nochmal ganz kurz nachgucken, wie er denn heißt.
Ja, ich habe nur den Twitter-Namen hier.
Ja.
Der
Marvin Gülker,
genau.
Den der Florian Gilt ja das letzte Mal erwähnt hat, der das Open Ruby RMK pflegt, hat uns darauf hingewiesen, dass die Seite im Ruby Wiki outdated ist und es gibt eine aktuelle, die werden wir dann in den Shownotes, jetzt in den aktuellen nochmal verlinken und in der zur dritten Ausgabe auch korrigieren. Das nur so vorweg.
Genau, muss ja all seine Richtigkeit haben, ne?
Ja, und der Frank ist hier im Grunde als Errater zu, ich glaube, das war aus der ersten Ausgabe, wo uns Lukas uns ein bisschen zu mRuby aufgeklärt hat.
Alles klar.
Und da der Frank da sehr, sehr relativ viel mit zu tun hat, haben wir ihn mal eingeladen. Vielleicht magst du ganz kurz was zu dir erzählen, dass die Leute Bescheid wissen.
Ja, also ich bin kein Rubyist, das ist schon mal vorweg als Warnung. Ich bin eigentlich C++ Objective-C-Entwickler.
Backend,
genau. Richtiges
Backend. Da gibt es immer Pluspunkte bei uns hier.
Echt? Okay.
Ja, ja.
Wie bin ich zu mRuby gekommen? Das ist eigentlich eine Sache, die vielleicht nicht ganz so klar ist am Anfang. Was macht ein Backend-Entwickler mit mRuby? Die Idee ist, wir haben halt...
Was ist denn mRuby überhaupt?
Das ist eine gute Frage. Also M steht für MATS, Embeddable, Minimalistic, Ruby.
Okay.
Also das ist so die offizielle Definition, die man so im Netz findet, zumindest auf den Folien von MATS. Es geht eigentlich darum, ein Ruby-Version zu liefern, die man tatsächlich in irgendwas anderes einbetten kann.
Okay.
Also das kann ganz was Abstruses sein, wie diese Sony-Roboter, die man irgendwie ja auch programmieren muss und warum nicht mit Ruby?
Okay.
Warum soll man die mit irgendwas komplizierterem programmieren, wo man sich eh nur vertun kann? Da bietet sich ja Ruby an. Es gibt auch tatsächlich für mRuby Varianten, die versuchen, das als Ersatz für iPhone-Apps sozusagen zu haben. Wie weit das jetzt funktionieren wird und mit dem App Store und Apple, das ist ja immer so eine Sache, aber.
So in Konkurrenz zu Ruby Motion, oder?
So in Konkurrenz zu Ruby Motion, genau. Ja. Das heißt, wer ist denn das? Mobi, Ruby. Die im Prinzip genau das Ähnliche versuchen.
Fällt dann da auch nativer Objective-C-Code raus oder läuft das ein bisschen anders?
Das Projekt ist letztendlich erst in den Kinderschuhen, aber das läuft ein bisschen anders. Also können wir gleich nochmal überlegen, wenn wir ein bisschen mehr über mRuby sprechen. Aber Idee ist auch, dass das mRuby tatsächlich sich in andere Programme einbetten kann. Also wenn man so aus der Game-Welt kommt, dann kennt man sicherlich Lua.
Ja. Mhm.
Oder auch zum Beispiel eine NoSQL-Datenbank Redis verwendet halt Lua, um entsprechend Sachen dem Benutzer konfigurierbar zur Verfügung zu stellen. Also,
okay.
Weil jetzt halt, also Redis ist in C geschrieben, da will ich jetzt nicht unbedingt irgendwie als vielleicht Anwender hingehen und da irgendwie den C-Code hacken. Stattdessen kann ich halt kleine Skripte in Lua schreiben. Mhm. Und genau sozusagen diese Konkurrenz zu Lua oder diese Lücke zu Lua will mRuby füllen, weil Lua selber ist von der Sprache her jetzt vielleicht auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
Ja, es ist nicht so, es gibt so viele Sachen, die nicht so auf die klassischen Entwickler oder Programmierer irgendwie, also es macht häufig den Eindruck, als sei das gar nicht so primär für Entwickler gebaut,
sondern
mehr so.
Der Error-Index fängt bei 1 an.
Genau, das kann schon nicht gut gehen. Ja. Also da vertut man sich ja garantiert.
Ich glaube, so auch sehr populär ist halt auch so Lua in World of Warcraft und sowas, glaube ich, ne?
Dass man die
ganzen Games sind sehr oft mit Lua geschrieben. Ja, das ist genau. Und Lua ist halt auch ein bisschen so mit dem Gedanken entwickelt worden, wohl, dass es einbettbar ist. Gar nicht so mit dem Gedanken, wie benutzt der eigentlich der Programmierer das? Und andererseits ist natürlich Ruby von der Programmiersprache her sicherlich übersichtlicher. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt an, weiß nicht, Ruby 1.8 denke, das ist ja typischerweise, es baut ein Syntax-Tree auf, ein richtiger Interpreter, und geht dann durch diesen Syntax-Tree und macht irgendwas. Da habe ich ja fast keine Chance, das in einem Smartphone einzubetten. Das wird ja A, viel zu groß, und B, viel zu unübersichtlich. Weil ich will ja nicht, während mein Programm läuft, da vorher noch den Interpreter drüber laufen lassen. So, deswegen ist tatsächlich mRuby so entstanden, dass es sehr, sehr aufgeteilt ist. Ich habe halt typischerweise halt einen Bytecode-Compiler, wie das jetzt auch, ist das Ruby 1.9, macht das inzwischen, glaube ich, auch so.
Ja. Die haben ja, also das ist ja im Umzug mit dieser neuen VM, der da, wer ist der denn nochmal?
Komme ich gerade nicht. Ja, jetzt in also Ruby VM.
Ja, genau. Hm. Genau, die ist auch so, und mRuby ist halt genau darauf festgelegt. Er soll eine kleine, sehr, sehr kleine, aber überall lauffähige virtuelle Maschine geben. Das ist dieses RAID-VM oder RAID-VM, ich weiß nicht, wie man das auf Japanisch ausspricht. Die ist genau dafür gedacht, die nimmt halt den Bytecode und lässt ihn halt durch im Prinzip eine große C-Schleife laufen, die abarbeitet. Ist aber extra sehr, sehr klein gehalten. Also möglichst
klein im Sinne von
wenig Programmcode. Also wenn es kompiliert ist, ist es halt extrem wenig Code. Den kann man halt auch auf Smartphones ohne viel Speicher einsetzen. Dann gibt's, klar, dann muss es natürlich einen Bytecode-Compiler geben. Das ist klar. Und es gibt noch so einen Satz von Libraries. Auch da ist halt der Funktionsumfang eingeschränkt. Also ich sehe da auf eurer Folie vorher, klar, es gibt kein Require. Also ich habe keinen File-IO oder sowas in dem Sinne, dass ich sagen kann, okay, ich kann jetzt Dateien nachladen. Die Idee ist halt, ich habe irgendwoher kommt dieser Bytecode. Und inzwischen, muss man sagen, gibt es tatsächlich auch GEMS. Nämlich MGEMS oder
MGEMS. Okay.
Wie man das jetzt aussprechen soll. Mhm. Die funktionieren halt ein bisschen anders als so RubyGEMS, wie man sie kennt. Da werden ja einfach der Code irgendwo hingelegt. Nee, hier ist es tatsächlich so. Ganz kurzer Einschub. Also eine ganz super Seite ist mruby.sh.
mruby.sh.
Okay. Also da findet man tatsächlich auf Englisch, das ist ja nicht ganz so einfach bei Ruby, auf Englisch zu finden. Ja. Das ist, glaube ich, jemand, dieser Daniel Bovensiepen, der irgendwie der ist Deutscher und lebt jetzt irgendwo in China.
Okay. Ah, doch, habe ich gehört. Der hat sich nicht darüber beschwert, dass die chinesische Firewall neuerdings irgendwie GitHub blockiert und der deswegen nicht pushen konnte.
Ja, ja, ich glaube irgendwie so, genau, irgendwie solche Sachen.
Also ich glaube, da hat auch der Florian letztes Mal von
erzählt. Ja, hat der Florian von erzählt, ja. Genau.
Okay. Genau, und auf der Seite findet man immer so zusammengefasst die englische Übersetzung der Sachen, die eigentlich in Japan passiert sind. Die
spannenden Sachen.
Genau, ja, okay. Da ist halt auch, da siehst du auch direkt da
MGEM. MGEM.
MGEM, genau.
MGEM.
Ja. Das ist, wie gesagt, das ist, funktioniert letztendlich genauso wie die normalen GEMs unter Ruby. Allerdings ist das so, dass das halt zum Teil tatsächlich C-Libraries produziert oder halt C-Code, den man in sein Programm reinlinken muss. Also die Idee ist ja, ich habe halt irgendwie mein Programm geschrieben, was ich irgendwo einbetten will. Dann gehe ich halt hin und produziere den Bytecode. Das wird dann kann man nochmal nach C übersetzen. Ist halt eine Möglichkeit, dann im Prinzip daraus ein richtiges Executable zu machen, und das kann ich aufrufen.
Und da kann ich jetzt meine MGEMs reinlinken, genau. So dass sie dann zur Verfügung gestellt werden.
Genau, so dass sie dann zur Verfügung gestellt werden. Die sind dann einfach da, ohne dass ich groß Require sagen muss. Das ist halt der große Trick da dran. Die
tauchen dann irgendwie magisch dann auf.
Genau, die tauchen magisch auf. Da gibt es halt so bestimmte Namenskonventionen, sodass der Linker das entsprechend alles findet, was er sucht. Das ist ganz gut da erklärt, was man machen muss. Es gibt natürlich auch, sag mal, Ruby-only-GEMs, die kann man damit auch entsprechend erzeugen. Auch da geht es dann wieder hin, dass man eine entsprechende Library daraus erzeugt. Mhm. Also ich liefere da halt eigentlich nie den Quellcode aus, sondern immer nur den Bytecode in irgendeiner Form.
Also ist halt schon ein bisschen andere Welt, ne?
Im das Vergleich, ist schon, genau.
Also
das ist
so mit wirklich kompilieren, damit ich dann meine Library sozusagen auch zur Verfügung habe.
Genau, das ist schon eine wirklich andere Welt. Ja. Also das ist auch ein Grund, warum er gesagt hat, ich nehme halt nicht Ruby-Gems und versuche das irgendwie ranzufrickeln.
Ja.
Weil
das ist ja völlig andere Zielsetzung auch, ne?
Genau.
Also wie ist das allgemein so mit Standard-Library oder Core, also Ruby-Core, weißt du, wie da die Schnittmengen?
Also sagen wir mal so, mit Standard-Library, es ist ganz klar, es gibt, also zum einen, was einem vielleicht direkt auffällt, es gibt keinen Big Number oder sowas. Also das heißt, ich habe Integers und Floats oder Doubles, das kann man ein bisschen konfigurieren.
In Ruby gibt es ja keine Unterscheidung zwischen Double und Float.
Ja,
zumindest nicht auf der Ruby-Anwender-Seite.
Ne? Ja, genau. Und hier ist es ähnlich. Du hast zwar sozusagen Datentyp Number, aber der fängt mit Integers an. Und wenn es einen Overflow gibt, dann wenn es Floats. Also Int-AC-Datentyp.
Ich wollte gerade sagen, aber du siehst das, aber wie sieht man das dann von außen?
Naja, du siehst das von außen, dass du natürlich plötzlich unter Umständen halt einfach Präzision verlierst. Also bei Ruby würde ich ja, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, 4 Milliarden einen drauf addiere, sehe ich halt 4 Milliarden plus 1. Mhm. Hier würde mir passieren, ich sehe das nicht mehr. Also da steht halt 4 Milliarden, ich addiere einen drauf und es bleibt 4 Milliarden, weil es einfach sozusagen sich entsprechend nicht abbilden kann. Also jetzt mal die 4 Milliarden stimmen nicht, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Das ist natürlich sozusagen ein gewisser Unterschied, den muss man einfach haben. Also Zielsetzung ist, diesen mRuby-Kern so klein wie möglich zu halten. Das heißt, so Sachen, die wirklich groß sind, sind rausgeflogen. Per Default sind auch Regular Expressions auskommentiert.
Okay.
Das heißt, die muss man explizit einkommentieren. Das funktioniert manchmal nicht, je nachdem, welche GitHub-Version man da erwischt hat. Also man kann beim Kompilieren bestimmte Dinge ein- und ausschalten.
Ja, also das sind Big Number auch aus dem Core oder ist das?
Big Number ist im Core, soweit ich weiß, eigentlich. Und
Strikex auf jeden Fall. Also gut, ich meine, Standard Library macht wahrscheinlich auch nur bedingt Sinn. Also wahrscheinlich setzt das sowieso, wenn, dann eher auf dem
Big Number ist auf jeden Fall im Core.
Ja. Ja, und sowas, also was dafür sozusagen als Ersatz gibt, ist dann, ich habe halt, ja gut, wenn ich mit Sockets arbeiten will, es gibt inzwischen so ein MGEM, was Curl dazu linkt. Das heißt, wenn ich wirklich jetzt was machen will, dann kann ich damit zumindest irgendwie Sachen nach außen abfragen, die HTTP sprechen.
Okay.
Das ist schon mal ganz, ganz praktisch. Das andere, was es nicht gibt, sind Threads. Also jetzt mal ganz unabhängig davon, wie die in Ruby 1.8 oder 1.9 oder JRuby implementiert sind. Aber Threads sind einfach nicht vorgesehen für
irgendwie. Okay.
Da ist auch tatsächlich also alles. Also am Anfang waren so ein paar Reste von Ruby noch in mRuby drin. Insbesondere auch so ein paar Sachen rund um Threads. Die hat Mats aber inzwischen alle radikal rausgeworfen.
Mm.
Das ist
ganz. Ja, Mats ist ja kein Fan von Threading im Allgemeinen.
Ja, gut, also ich kann es dafür tatsächlich auch verstehen. Also das ist ja so, wenn ich sage, okay, ich will was einbetten, dann will ich meistens selber die Kontrolle über die Threads haben.
Mm.
Also das ist ja genau der Grund, also warum sozusagen, wir benutzen das ja auch für eine Datenbank, wo wir sagen, uns würden Threads eigentlich stören. Weil wir das Locking, ich muss ja mit der Datenbank, wenn ich auf einen Datensatz zugreife, auch irgendwie Sachen locken und sowas. Und wenn mir jetzt noch, also ich bin schon als Datenbank multithreaded, wenn ich jetzt noch hingehe und habe noch eine Skriptsprache, die ich einbette, die auch noch multithreaded, das ist eigentlich Unsinn. Also das führt ja nur zu Chaos, weil ich dann plötzlich
Ich glaube auch, dass die üblichen Ruby-Entwickler sich da in den Fuß schießen würden, weil es gibt ja schon so ein paar Sachen, die einen davon abhalten, wirklich ganz böse Sachen mit Threading in Ruby zu machen. Also der globale Interpreter-Lock zum Beispiel hilft einem ja da schon, dass man sich nicht völlig die Datenstrukturen zerhunzt. Und dann ist natürlich die Frage, wie das dann in so einer abgespeckten Version und Embedded dann überhaupt noch funktioniert.
Naja, genau, das ist genau der Grund.
Und man möchte auch maximal, wie du sagtest, man will es eigentlich maximale Kontrolle eigentlich aus, also vom Host aus.
Ich will genau, der das einbettet, ist eigentlich dafür da, mit den Logs und alles, das müsste ich ja irgendwie dann wieder in MRuby reinkriegen, weil ich will ja irgendwelche Logs setzen, um irgendwie Synchronisationen hinzukriegen. Und dann müsste ich diesen ganzen Rattenschwanz mit irgendwie Logs hier und unter Windows sind die dann wieder an, das habe ich keine POSIX-Log.
Ja. Was mir gerade einfällt, orientierte sich MRuby nicht an irgendeinem japanischen Standard und ist das nicht kommt das nicht irgendwo da auch noch aus der Ecke? Das sogar dann, also soweit ich doch weiß, ist doch die MRuby-Entwicklung doch auch irgendwie gefördert.
Ja, es gibt irgend so ein, was ist das, ISO oder was zu Ruby, aber das ist der normale Ruby-Standard. Daran orientiert sich tatsächlich.
Ach so, es ist gar kein normierter fixer Set, Subset irgendwie, der dann.
Nein, definiert worden. Nee, das nicht. Also es orientiert sich schon am Standard und sie versuchen, aber sie haben halt auch angefangen, also als MRuby rauskam, da ja selber mal irgendwie, ich hatte dir mal so ein Programm gezeigt, hast gesagt, mein Gott, warum machst du das nicht mit irgendwie Attribut Read, Attribut Write? Das gab's halt da einfach nicht.
Gibt das immer noch nicht, oder?
Doch, ich muss sagen, inzwischen, sie haben es, ich wollte gerade mal gucken, im November haben sie tatsächlich hingekriegt, sowas wie entsprechend, ich darf Methoden dazufügen und Introspektive einzubauen. Also ich kann jetzt auch tatsächlich fragen, gibt es diese Methode und kann ich das machen? Also
okay.
So ein bisschen, also da haben sie tatsächlich gut Fortschritte gemacht. Also das ist durchaus inzwischen besser geworden.
Das war, was war das denn nochmal für ein Codebeispiel? Ich weiß gar nicht.
Ach, das war, wir haben was wir gemacht hatten, war, ich hatte Abstract Servlet nachgebaut.
Ah ja.
Und HTTP-Request und HTTP-Response.
Okay.
Und da kann man natürlich sowas attributen.
Genau, das ging dann halt darum, irgendwie die Methoden dynamisch, also die HTTP-Verben dynamisch als Methoden halt bereitzustellen und so weiter und so fort. Okay. Und gesagt, zeig's doch mal dem Frank, wie das hier so mit Reflection Magic und Callback, so Method Missing Callback und so funktioniert, okay. Aber dann irgendwie die Hälfte hat halt eh gar nicht funktioniert, weil ich das auch gar nicht auf dem Radar hatte, dass das an der Stelle so eingeschränkt ist. Ne?
Ja, also da haben sich tatsächlich in den letzten halben Jahr doch deutliche Fortschritte neu ergeben. Also haben sie einiges hinzugefügt. Also es wird schon ein bisschen magischer, das MRuby, aber
genau, magisches Ruby.
Das hat Mats in seinen Folien nicht, aber M können natürlich auch für Magic stehen.
Ja. Ganz konkret, du hast ja das nicht zum Spaß in irgendein Hallo Welt C-Projekt eingebettet.
Ja.
Darfst du noch gerne ein bisschen pluggen, wenn du möchtest?
Also warum haben wir das überhaupt gemacht? Ja genau, ich habe es nicht einfach nur so gemacht. Also zum einen muss ich natürlich gestehen, ich habe es natürlich trotzdem schon aus Spaß und der Freude gemacht, weil ich mal wissen wollte, wie das mit MRuby auch wirklich funktioniert.
We can, ne? Auch so ein bisschen.
Because we can, genau. Nein, was wir haben ist eine Dokumentdatenbank, die natürlich auch vom Benutzer für bestimmte Sachen sozusagen ein bisschen hier und da mal modifiziert und geschraubt werden soll. Also, was weiß ich, ein ganz typisches Beispiel ist Permissioning. Also ich kann natürlich in Datenbanken theoretisch hingehen und sagen, ich mache Permissioning auf Record-Level oder sogar auf Attributs-Level. Das kann man machen. Das hat in fast allen Fällen den super Nachteil, dass dann Queries verdammt langsam werden. Weil ich ja bei jeder Query gucken muss,
Darf ich
das überhaupt? Wenn ich einen Join mache, genau. Muss ich gucken, darf ich rechts, darf ich links?
Am besten dann noch so mit vererbten Rollen.
Genau, und am besten noch mit vererbten Rollen. Das bringt dich ja eigentlich um. Normalerweise brauchst du das ja aber alles gar nicht, sondern was du wissen willst, ist, ich habe meine Ergebnismenge und ich will einfach das rausschmeißen, was der Benutzer nicht sehen kann. Das kann ich natürlich super einfach mit einer Skriptsprache machen. Und wir haben halt dafür tatsächlich V8 verwendet. Das ist halt JavaScript und die Google V8 Engine ist ja bekanntermaßen dann doch eher schnell. Anderer Fall, der typischerweise ist, ich habe irgendwelche Trigger. Ich mache in der Datenbank was. Gut, in Oracle-Welt würde ich PLSQL nehmen, aber warum soll man sich irgendeine eigene Sprache ausdenken, wenn es so schöne Skriptsprachen gibt?
Ja, klar.
Also haben wir gesagt, dafür ist natürlich eine Skriptsprache auch hervorragend geeignet.
Ja, oder so Dokumentendatenbank würde ich jetzt auch spontan an Transformationen denken, dass ich irgendwie die eine Repräsentation habe und irgendwie was anderes brauche in bestimmten Anwendungsfällen und oder nur einen Subset davon brauche, filtern kann ja auch eine Transformation sein.
Das ist im Prinzip sowas wie so, also auch Richtung Trigger halt so ein Output, so ein Read-Trigger, wo ich sagen kann, okay, ich lese das aus, aber ich gebe halt nur ein, wie du sagst, ein Subset zurück oder ganz blöde Beispiele, ich habe halt das Geburtsdatum drin und gebe gleichzeitig immer noch das Alter mit, das aktuelle, brauche ich dann halt
nicht. Ja, also so On-Demand als virtuelles Attribut dazu gerechnet. Genau.
So, und dafür haben wir halt für Arango gesucht, was für eine Skriptsprache kann man nehmen. Naja, dann kann man halt anfangen. Also PHP scheidet aus, weil das
einzubetten. Kann man doch auch embedden.
Okay,
hat er das nicht auch der Florian erzählt? Ich weiß nicht, irgendwer hatte mir die Tage erzählt, dass es auch irgendwie ganz krude Sachen gibt, wenn man PHP einbetten möchte und auf Nachfragen auf der Mailingliste wird man immer schief angeguckt, dass jemand versucht, das nicht in Apache irgendwie einzubetten und deswegen irgendwie.
Ja, also gut, da haben wir uns entschieden, das trauen wir uns nicht. Mhm. Dann gibt's halt, gut, okay. JavaScript gibt's offensichtlich was funktioniert, nämlich V8. Mhm. Sieht man halt an Nodes. Also es gibt natürlich auch Spider-Monkey, soll ich jetzt mal, also auch ernsthaft, das ist auch nicht schlecht.
Stimmt.
Mhm. Wir haben uns entschieden, V8 zu nehmen, weil das einigermaßen schnell ist. Ich muss dazu sagen, dass die Dokumentation von V8 allerdings gruselig ist. Also das ist schon eine Herausforderung. Und
V8 war jetzt in C++, aber ne?
Genau, das V8 ist in C++, rattenschnell, riesig groß, fast undurchschaubar, was es
unglaublich
macht.
Komplex. Also
unglaublich komplex.
Eine eigene Welt quasi, ja, ja die also man das, da einmal einhängt. Ja.
Also wenn du da einen Fehler suchst, kannst du eigentlich nur aufgeben. Also das ist wirklich, wir haben ein paar Mal einen Fehler gesucht, die entstanden sind, weil irgendwie die Windows-Version und die Linux-Version leicht unterschiedlich sind und das dauert Tage, da was rauszukriegen. Also es ist ein Monster.
Hast du im Kopf, wie viele Lines of Code das sind?
Nee, ich habe es nicht im Kopf, aber ich weiß, dass es irgendwie hunderte von Source-Code-Files sind. Also das ist...
Okay. Also auch von der Struktur her schon so unübersichtlich. Okay.
Naja, okay.
Und Arango ist in C geschrieben?
Arango ist in C, C++ geschrieben.
Okay. Sowohl
so,
auch.
Genau. Also es ist so, dass der äußere Rahmen, der sozusagen die ganze Kommunikation macht, HTTP-Handling, Kleinsachen, der ist in C++ geschrieben und der innere Kern, der eigentlich die Datenbank darstellt, ist in C geschrieben.
Okay.
Das ist so die Aufteilung. So, und dann kam halt Ruby, hab ich gedacht, naja, Ruby ist ja eigentlich...
Ich erinnere mich dran, dass du rumgefragt hattest, wie man Ruby embedden könnte.
Genau, und dann hat irgendwie Gott und die Welt gesagt, das geht nicht. Dann habe ich mir den tatsächlich mal Ruby 1.8 angeguckt und habe auch gedacht, das geht nicht. Das ist halt zu sehr verheiratet. Also da, also Ruby 1.8, da erwartet halt wirklich der Ruby-Interpreter, dass er die Main-Event-Loop sozusagen ist. Also
okay.
Da kannst du einfach nicht.
Ja, warum soll auch von was anderem ausgehen?
Nee, genau, warum soll auch von was anderem ausgehen? Das ist ja völlig valide. Mhm. Das lässt sich halt nicht einbauen. Und dann kam halt günstigerweise ja letztes Jahr im April mRuby raus.
Ja, das war ein Zufall, ne?
Das war ein Zufall. Also ich hatte vorher mal ein bisschen tatsächlich mit Mats dann nochmal per Twitter, meinte, ja, irgendwie, sie würden demnächst mal ein Beta rausbringen.
Ich hab da was.
Genau, ich hab da was. würden ein Beta rausbringen und würden uns auch da Zugang zu geben. Mhm. Und ich glaube, ich weiß, ich habe das nicht so ganz, das ist so eine gewisse Anekdote, von der ich nicht weiß, ob sie stimmt. Ich glaube, dann hat Mats tatsächlich irgendwie das Ganze auf GitHub hochgeladen, aber versehentlich das Repository, was er eigentlich gar nicht public machen wollte, public gemacht. Mhm. Und dann hat sich Gott und die Welt direkt auf mRuby gestürzt.
Ja, das passiert.
Ne? Wie gesagt, also, das geistert so ein bisschen als Anekdote rum.
Aber das hat er ja letztes Jahr auf der Eurocore, auf der Keynote tatsächlich auch nochmal erzählt, dass er bis dato auch mit GitHub nie gearbeitet hat und sie es einfach verpeilt haben und sehr überrascht haben, was da so auf einmal abgeht.
Ein Bass auf einmal da entstanden ist. Aber es war ja jetzt nichts, was sie jetzt nicht veröffentlichen wollten.
Nur zu dem Zeitpunkt meinte er, hatten sie das noch nicht so vor.
Ja, also wollten, also eigentlich war geplant, das hat er ja mir per Twitter gesagt, sie machen so eine Beta-Alpha, also sagen wir mal Alpha-Testing, so oder hat eine geschlossene kleine Gruppe, die irgendwie die Sachen mal testen soll. Das haben sie aber verpeilt und haben halt dann direkt irgendwie öffentlich
erfahren. Dann ist der Schmerz auch vorbei und raus ist es und
war auch nicht
mehr einzufangen.
Genau, und dann habe ich halt gedacht, eigentlich ist das ja eine sehr schöne Sache und habe irgendwie mal ein bisschen rumgespielt. Ich glaube, ich habe sogar den bin irgendwie der Erste oder der Zweite, der einen Pull-Request gemacht hat, weil es nämlich blöderweise unter SUSE nicht lief, was auf GitHub war. Mhm. Und dann haben wir halt angefangen und das sozusagen mal als Alternative zu V8 evaluiert. Und also was rausgekommen ist, ist, also erstmal prinzipiell geht es. Also es lässt sich wunderbar einbetten, ist alles gar kein Problem. Es ist von der Dokumentation her genauso schlecht wie V8.
Okay.
Aber es ist natürlich von der Codebasis her wesentlich kleiner. Also man kann da tatsächlich mal gucken, wenn irgendwas nicht läuft, dann nimmt man sich halt irgendwie vm.c, guckt mal durch und sieht dann auch direkt, an welchen Stellen man was falsch gemacht hat. Das ist natürlich schon angenehmer, wenn du als Entwickler auch ein bisschen sozusagen deine Fehler finden kannst und nicht irgendwie Magie. Also was V8 macht, ist natürlich, die nehmen den Code und machen daraus auf magische Weise ja direkt das Assembler-Code
ja.
und führen den aus. Und da hast du natürlich mit Debuggen fast
ja, keine Chance.
Gar keine Chance.
Okay.
So, und das ist natürlich schöner. Also MRuby ist in dem Sinne so aufgebaut, dass man da durchaus, wenn man sich den Code anguckt, den auch verstehen kann. Also der ist, gut, Mats scheint irgendwie kurze Variablennamen zu lieben.
Ich dachte, das wäre so ein allgemeiner Fetisch von C-Entwicklern, da möglichst kompakt.
Ach nö, das muss nicht sein. Also es gibt durchaus auch Entwickler, die, also ich meine insbesondere Entwickler, die auch vielleicht ein bisschen zum Beispiel Objective-C machen, die sind ja gewohnt, dass man da besonders lange Namen hat und dementsprechend auch seine Variablen entsprechend lang benennt. Also nee, das ist glaube ich kein, also es ist ein Fetisch von einer gewissen Art von C.
Okay.
Und Mats gehört glaube ich zu letzteren. Aber ich meine, mal abgesehen davon kann man tatsächlich den Code verstehen, auch wenn er wenig Kommentare enthält.
Ja.
Also das ist halt.
Okay.
Das ist halt echt ein Vorteil.
Ich habe Gerüchte gehört, dass es auf jeden Fall auch einfacher war, das zu embedden. Ich weiß nicht.
Also es ist deutlich einfacher, weil mit V8, also das Problem allein irgendwie hinzukriegen, dass ich auf der JavaScript-Seite einen Prototyp habe, der einer C++-Klasse in meinem Code entspricht, ist schon in gewisser Sinne unnatürlich. Also du musst irgendwie ein Funktionstemplate erzeugen, du musst ein Object-Template erzeugen, die zusammenpacken. Du musst irgendwie external, also da gibt's in V8 gibt's so sogenannte Externals, die muss man erzeugen, damit das irgendwie alles zusammenpackt. Und das ist dadurch, dass MRuby schon mit dem Gedanken entwickelt wurde, ich will das irgendwo einbetten.
Mhm.
Haben die natürlich auch Methoden vorgesehen, dass sich relativ leicht C-Strukturen in MRuby sichtbar machen kann.
Mhm.
Das ist halt der Vorteil, dass, ich meine klar, V8 ist nicht dafür gedacht gewesen, dass ich sagen kann, ich will das jetzt in irgendwas anderem einbetten.
In irgendwas anderem als in Chrome.
Genau, aber das ist halt der Punkt und MRuby ist halt genau damit.
Also das heißt, wenn, also ich habe es mir noch nicht konkret angeschaut, aber ist das jetzt, also wenn du, also stellst du dann aus der C-Welt dann irgendwie Methoden zur Verfügung oder Konstanten,
genau. Du kannst im Prinzip Klassen erzeugen und die Methoden auf C-Methoden mappen.
Das ist ja aber dann analog zu dem, wie das allgemein mit C-Extensions halt funktioniert, oder? Also ist das nicht
genau. Das ist jetzt nicht so unterschiedlich. Es ist halt nur relativ simpel sozusagen von den Funktionsaufrufen, die man machen kann. Also man muss halt nicht sehr viel Magie machen, um das zu erzeugen. Und das Schöne ist, dass das dann tatsächlich relativ leicht auf unsere Anwendungsfälle mappt. Also ich kann halt einfach sagen, okay, ich mache hier, also mal um ganz konkret im Beispiel zu bleiben, ich mache halt hier diese HTTP-Request- und Response-Klassen.
Also was in der Datenbank ein HTTP-Request?
Ja, genau. Also unsere Datenbank spricht ja nach außen hin zu den Clients HTTP. Das heißt, wir haben sowieso schon eine C++-Klasse, die HTTP-Request heißt, eine C++-Klasse, die HTTP-Response heißt. Und die, naja, ich meine, HTTP kannst du auch nur so viele verschiedene Variationen haben, die sieht im Prinzip genauso aus wie die Ruby-Klasse.
Also,
oder die Node-Klasse oder was auch immer die sind. So, und die kann man natürlich dann relativ leicht dadurch sozusagen einfach in MRuby sichtbar machen. So, und dann habe ich in MRuby was entsprechend, was ich benutzen kann wie so ein Abstract Servlet und wunderbar damit dann direkt Funktionen zur Verfügung stellen. Ein ganz anderer Vorteil, da kommt man im ersten Moment gar nicht drauf, ist, dass tatsächlich V8 ja als internes Trim-Darstellung UTF-16 verwendet. Und wir verwenden UTF-8. Mhm. Das heißt, wir müssen jedes Mal, wenn wir irgendwie durch V8 wollen, einmal konvertieren. Das ist, klingt jetzt nicht bedrohlich, aber wenn du überlegst, du hast halt Dokumente und die haben unter Umständen halt viele Attributnamen und viele Values, dann summiert sich das in Summe natürlich schon auf. Ja. Und bei MRuby ist das Schöne, die verwenden UTF-8. Das heißt, da kann man direkt, braucht man keine Konvertierung machen.
Das war so, UTF-16 braucht immer 2 Byte und UTF-8 nur, oder wie war das nochmal?
Genau. Also UTF-16 braucht fast immer 2 Byte, manchmal mehr.
Manchmal mehr.
Aber braucht normalerweise 2 Byte und UTF-8 ist halt so, für die, also alles, was unter 128, also so diese normalen Charakter, ASCII-Sachen, die brauchen halt genau 1 Byte. Mhm. Und dann werden die Sachen, die eigentlich jetzt halt mehr als 1 Byte brauchen, werden entsprechend markiert. Das heißt, das erste Byte hat so einen Fleck am Anfang gesetzt, was sagt, okay, ich bin jetzt eine Sequenz da kommt irgendwie noch 1 Byte mehr, also ich bin 2-bytig, oder da kommen 3 Bytes oder da kommen 4 Bytes.
Das ist ja echt interessant. Also V8, da braucht also intern auf jeden Fall dann auch tendenziell auch mehr Speicher dann dementsprechend, ne, um Strings dann.
Wenn man mit Strings arbeitet, brauchen sie tendenziell mehr Speicher. Also im Japanischen ist das wahrscheinlich sogar falsch,
ja.
weil da halt die meisten Zeichen halt in den eben nicht im ASCII liegen, aber für so, ich sag mal, so die normalen Sprachen ist das genau richtig. Also Attributsnamen brauchen wir auch. Und
das aber kann man sich schon gut vorstellen, dass es auf jeden Fall dann aufwendig ist, jedes Mal die Dinger dann hin und her zu gucken.
Auf jeden Fall. Ja. Also man muss auf der anderen Seite sagen, klar, V8 ist natürlich schon rattenschnell. Also das ist einfach im Vergleich zu allen anderen Skriptsprachen, also PHP oder Ruby oder Python, ist es einfach verdammt schnell. Aber was man natürlich da tatsächlich nicht außer Acht lassen muss, ist halt, diese Konvertiererei ist auch aufwendig. Also was nützt mir das, wenn ich vielleicht super schnell meinen Trigger ausführen kann, aber dadurch, dass ich das Dokument hole, konvertiere, in V8 was mache, was schnell geht und dann wieder zurückkonvertieren muss, ist das Ganze vielleicht in Summe dann trotzdem langsamer.
Ja.
Und ich sag mal, dadurch, dass MRuby wirklich so in entsprechende Teile aufgeteilt ist, kann man natürlich schon hoffen, dass sich mit der Zeit auch durchaus zum Beispiel ein Just-in-Time-Compiler dafür finden.
Okay.
Das ist gar nicht mal so aufwendig. Also wir haben mal so ein bisschen rumgespielt mit LLVM.
Ja.
Gut, ich glaube, das ist der Weg, den ja auch Rubinius irgendwie geht. Die benutzen
ja auch. Ja, genau, die benutzen auch LLVM.
Genau. Und also was man da so schon mal erwarten kann, ist, dass man das so um den Faktor 2 bis 3 schneller kriegt, wenn man das machen würde.
Okay.
Und das andere, was glaube ich, wenn MRuby mal ein bisschen stabiler ist und man sagt, okay, ich habe auf der einen Seite natürlich für Embedded-Systeme vielleicht den Wunsch, das möglichst klein zu halten, ist alles fein. Wenn ich aber sage, ich habe das auf einem System, was wesentlich größer ist, dann kann ich natürlich auch deutlich besser Message-Caching machen. Das heißt, wenn man tatsächlich so ein Ruby-Programm durch MRuby laufen lässt, dann sieht man zum einen, klar, diese Interpreterschleife braucht halt schon eine gewisse Menge an Zeit. Das ist aber, wie gesagt, maximal ein Faktor 3. Also mehr wird man da nicht rausholen können, selbst wenn man das kompiliert. Der andere Faktor geht tatsächlich verloren, dadurch, dass ich halt Funktionsaufrufe irgendwie finden muss. Ich muss gucken, durch die meine Klassenhierarchie gehen. Da kann ich mir natürlich, wenn ich mehr Speicher habe, auch erlauben, das irgendwie ein bisschen zu cachen und effizienter zu machen.
Da hast du direkt Einfluss drauf als Embedder? Oder?
Nee, also das würde tatsächlich bedeuten, man müsste an dieser RAID-VM rumschrauben. Ah,
okay, aber
Aber ich glaube, selbst wenn man jetzt sagt, okay, V8 ist im Moment deutlich schneller, dass MRuby noch genug Potenzial hat, um dahin zu kommen.
Ja, also ich meine, also guckt ihr mal an, wie viel Millionen Dollar, Abermillionen Dollar Google auf V8 wirft. Also ja, das ist dafür, dass da so ein paar Japaner angefangen haben, da so ein, ja, das nochmal neu zu machen. Also
Ja, also von daher ist das halt so eine Motivation, warum ich mir immer mal wieder MRuby vornehme, gucke, wie weit es ist. Ich muss dazu gestehen, es ist im Moment noch Alpha. Also wir haben das in Arango eingebaut. Das läuft auch einigermaßen gut. Das Problem ist nur, es stürzt hier und da mal unmotiviert ab. Und dann sieht man mal wieder, probiert man mal wieder irgendwann eine neue Version, dann kommt es ein bisschen weiter.
Okay.
Also es ist noch nicht in dem Stadium, wo ich sage würde, das kann man jetzt für ein Produktivsystem einsetzen. Aber mein Gott.
Wenn man das haben will für Arango, muss man
Also wenn man es haben will und per Homebrew installiert, dann kriegt man, also die Homebrew-Version kriegt man, hat das direkt reinkompiliert. Wenn man es, wir haben es nicht in die Linux-RPMs reinkompiliert, da müsste man sich auf GitHub einfach das Repository klonen und
von Hand bauen.
Von Hand einfach configure --enable mruby sagen und dann wird es mit reingebaut. Was man da kriegt, ist dann auch tatsächlich, ich sehe das gerade hier, so einen kleinen Interpreter, also sowas wie IRB. Das gibt's inzwischen auch für mruby out of the box. Das hat auch der David gebaut. Hm. Das gab es nämlich, als veröffentlicht wurde, gab es tatsächlich nur den Compiler und die virtuelle Maschine und dann konnte man nicht viel.
Also man kann nicht mal gucken. Ja, das hatten wir ja vor, keine Ahnung, einigen Ausgaben, wenn nicht sogar in der ersten, diese, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, dieses WebRuby, wie es mittlerweile heißt, dieses auf EM-Skripten basierte, hieß das doch WebRuby, oder?
WebRuby, du hattest auf jeden Fall davon berichtet, hier, it uses EM-Script, Tutorial.
Genau, also das ist halt so eine Webseite, wo du irgendwie Ruby, also M-Ruby-Code eingibst und er das über EM-Skripten, wie auch immer, ich krieg's gerade nicht mehr so ganz zusammen, nach JavaScript cross-compiled und dann halt im Browser ausführt.
Okay, das ist ja auch gut.
Also das fiel mir jetzt nämlich dann bis dato dann auch nur als einzige Möglichkeit ein, sich das tatsächlich auch anzugucken.
Das haben wir doch aber irgendwo hier eigentlich.
Ja, ich schicke dir mal.
Also wie gesagt, im Moment ist es nicht mehr schlimm, weil mruby tatsächlich jetzt auch ein MIRB enthält. MIRB. Also, andererseits, wenn man Brew Install Arango sagt, dann kriegt man ArangoDB, dann kriegt man halt auch tatsächlich eine Shell, die man.
Ja, das war schon richtig, Dirk. Ich kann den Link auch nochmal in die Shownotes packen. Auf jeden Fall kann man halt, genau, links dann Ruby eingeben und er cross-compiled das dann halt. Ich weiß noch nicht mehr genau, EM-Skripten kriege ich auch nicht mehr so genau eingeordnet, was das ist auch irgendwas ganz Fieses, so alles nach JavaScript irgendwie, so genau, LLVM to JavaScript Compiler.
Alles klar.
Also das scheint ein relativ spannendes Projekt zu sein und die versuchen halt, also die haben mittlerweile, glaube ich, sogar LLVM selber irgendwie mit EM-Skripten in JavaScript und so die Welt neu in EM-Skripten.
Ich fasse es nicht, ja, das ist ja...
So. Das ist auch wieder mal ein schöner Beweis dafür, also vor allem, wenn man das dann halt mit V8 oder Node oder Chrome ausführt, dass das halt dann immer noch halbwegs nutzbar ist. Also das, was da halt rausfällt an Code. Naja, aber dieses WebRuby, wie es mittlerweile heißt, war halt, also soweit ich das auf dem Radar hatte, so lange Zeit das Einzige, wo man überhaupt mal gucken kann, was man denn da so machen kann. Mit so einer REPL ist das natürlich deutlich angenehmer, wenn man nicht selber irgendwie erstmal sich seine C-Applikation bauen muss, um das dann einbetten zu können, um dann zu gucken, wie man dann damit arbeitet. Ja, schön.
Ja, das ist ganz.
Ist das dann auch dann, es gibt doch bei Arango gibt es doch auch so eine Shell. Ist das dann auch?
Genau. Es gibt, also normalerweise gibt es ja sozusagen die Shell mit JavaScript und es gibt jetzt analog, wenn du sie installierst mit Enable mruby, gibt es eine Arango RB, IRB, die gleiche Shell, aber nur mit Ruby.
Ja.
Das ist dann so die Idee. Also Idee ist, dass wir da halt immer mal wieder experimentieren, wie stabil es ist, gucken, ob es läuft. Und,
ja, das ist auch einfach, also IRB ist halt nach wie vor auch so das Ding, also überhaupt REPL ist halt das Ding, um mal zu gucken, wie formuliere ich denn jetzt folgenden Ausdruck? Passt das denn so oder machen wir es lieber so
rum? Ja, genau, einfach so zum Rumspielen ist das halt einfach nervig, wenn der jedes Mal, wenn du jedes Mal irgendwie, jetzt muss ich erstmal byte compilen, jetzt muss ich es erstmal deployen, jetzt muss ich erstmal irgendwie das noch machen und dann füß auf. Nee, von daher zum Kennenlernen kann man das da wunderbar verwenden. Wie gesagt, das ist halt alles immer noch in Arango experimentell, aber ich bin da durchaus guter Dinge, dass wir vielleicht im Laufe dieses Jahres auch eine Version mal haben, die stabil ist, wo man sagen kann, jetzt könnte auch...
Hast du im Kopf, wie lange du gebraucht hast? Also hast du das...
Ich habe das gemacht, ja. Das war eigentlich ein paar Tage nur. Also ich habe halt die erste Version, wie gesagt, ein bisschen... Am Anfang habe ich erstmal ein bisschen damit kämpfen müssen, dass das Ganze überhaupt erstmal kompilierte. Das hat nämlich, wie gesagt, unter SUSE leider kompiliert und abgestürzt.
Du arbeitest unter SUSE oder?
Ja, ist unterschiedlich. Also wir haben halt hauptsächlich SUSE und Debian bei uns im Einsatz.
Als Bildsysteme, also Bildtargets oder? Oder arbeitest du lokal an einem SUSE?
Ja, also ich hab normalerweise, normalerweise habe ich mal ein MacBook, wo ich dran arbeite. Ich habe aber auch halt noch einen stationären Rechner und der ist halt mit SUSE. Das ist halt ein ganz normaler Desktop-PC, wird man so.
Vielleicht hättest du auf dem Mac sofort kompiliert.
Nee, ich kann dich beruhigen, das habe ich auch ausprobiert. Auf dem Mac war es nicht besser. Ja. Das habe ich hier ausprobiert. Es war einfach sowieso alles ein bisschen schwierig, weil es auch kein richtiges Make-System gab. Das war mehr so hier ein paar Make-Skripte. Also inzwischen.
Für MRuby. Kein Rake-File?
Nein. Es gab, am Anfang gab es Make-Files und wenn du zum Beispiel irgendwie -G, also Debug-Symbole einlinken machen wolltest, dann musstest du es halt in 5 Make-Files eintragen von Hand.
Das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Ich hätte jetzt gedacht, dass da jetzt schön dann, Rake benutzt wird, um.
Ja,
also ich meine.
Ja, warte ab. Dann ist halt der Daniel hingegangen und hat, also von dem MRuby SH und hat halt tatsächlich einen C-Make-File schon mal gemacht. So dass das alles ein bisschen komfortabler ist. Und ich weiß gar nicht, jetzt irgendwann im Dezember oder sowas. Genau, im Dezember hat Mats dann fallen, also hier steht hier letztendlich dann zugestimmt, dass man tatsächlich Ruby als Prärequisit für die Kompilierung von MRuby benutzen kann. Und jetzt gibt es tatsächlich einen Mini-Rake.
Ja. Okay.
Jetzt kann man, also seit Dezember kann man mit Rake.
Ich hätte das auch nur, also ist ja nur konsequent, oder? Also ich meine, wenn man schon MRuby baut, dann will man ja, doch auch.
Hätte ich auch gedacht, aber wie gesagt, das hat fast ein Jahr gedauert, bis Mats sich hat davon überzeugen lassen. Ich kann ja nicht sagen, warum. Also ich glaube, seine Idee ist wirklich, MRuby soll was sein, was so klein wie möglich und von so wenig wie möglich abhängt.
Also inklusive Build-Time und.
Inklusive Build-Time, inklusive allem.
Mhm. Okay.
Also das ist so, glaube ich, sein irgendwie Mindset, mit dem er da dran gegangen ist, dass das letztendlich natürlich irgendwann mal unpraktisch wird, weil egal, wo ich es einbetten will, ich habe ja immer irgendeine IDE, irgendein Make, irgendein System, wo ich es benutzen kann.
Genau, es gibt ja dann auch eine ganze Reihe von irgendwie Bildumgebungen da, mit denen man da arbeiten möchte, ja.
Ja, und dann will ich halt nicht, ich habe jetzt dieses tolle Make-File und jetzt will ich es auf Windows übersetzen, also was nun? Also NMake nehmen? Naja, das funktioniert nicht so richtig.
Sigwin und so.
Genau, Sigwin ist auch nicht so praktisch. Da muss ich halt irgendwie hin und her. Oh nein, da ist irgend so eine Bildumgebung.
Habt ihr für Arango Windows auch als Build-Target?
Wir haben inzwischen tatsächlich jetzt eine Windows-Version. Das war insgesamt ein bisschen frickelig, weil wir ja auch libEV verwenden fürs Event-Handling. Und das ist, das ist so, 50% wird es von libEV unterstützt.
Ich wollte gerade sagen, also der Support für Windows ist ja nicht so.
Nee, der ist da leider nicht so dolle. Aber Orista hat inzwischen hingekriegt, hat tatsächlich alle Schwierigkeiten beseitigt und jetzt läuft es ganz gut. Also jetzt haben wir, also das war eine Schwierigkeit. Die andere Schwierigkeit war, dass wir ein bisschen damit gekämpft haben, ICU zu übersetzen auf Windows.
Das ist doch diese Character Handling
Library, glaube ich, oder? Ja, ganz genau. Ich muss halt, also na ganz klar, ich muss ja irgendwie tatsächlich, also UTF-8, kommen wir nochmal auf UTF-8 zurück, ist ja, wenn du den Mac benutzt, dann, ich weiß nicht, ob dich das jemals in den Wahnsinn getrieben hat oder nicht. Das Problem ist, dass es für die Umlaute zwei verschiedene Darstellungen gibt. Mhm. Und zwar, es gibt einmal in UTF-8 eine Darstellung, die sagt, das ist halt sozusagen der Charakter, Umlaut, weiß ich nicht, U. Mhm. Und es gibt einmal die Darstellung, die sagt, da sind zwei Pünktchen und die kommen auf das U.
Okay.
Ja, mhm. Es sieht sozusagen gleich aus, ist aber eine andere Darstellung des Ganzen. Und was da jetzt passieren kann, ist, wenn du zum Beispiel in GitHub was auscheckst und du hast mal blöderweise ein Umlaut da drin, dann checkt dir GitHub das aus und beim Committen oder was sieht es aber, die Datei ist weg und eine andere ist da. Weil das File-System auf dem Mac das nämlich normalisiert in die andere Richtung.
Ja, ich hatte eine ganz große Freude mit, weil ich halt case-insensitive System habe und ich einen Ordner, also ich hatte halt das Problem, dass mein Webserver natürlich unterscheidet zwischen einem großen I und ein kleines I in Images oder sowas war das.
Ja.
Und das hat mich irgendwie in den Wahnsinn getrieben, weil Git das irgendwie dann nicht gecheckt hat, dass das geändert hat oder doch geändert. Ja. Und man konnte es aber, es war ganz schrecklich.
Genau, und das passiert halt bei UTF-8. Das heißt, wenn du vom Mac kommst und du sagst, okay, ich will jetzt das Dokument hochladen und das Attribut ist Jetzt haben wir, glaube ich, alle im Nachnamen kein Umlaut.
Müller,
Müller, zum Glück. Genau, also irgendwie das Dokument ist einfach Name, Doppelpunkt Müller. Mhm. Dann ist unklar, was sozusagen, wie Müller bei dir ankommt. Und dafür brauchst du eine Library tatsächlich, die Normalisierung. Also es gibt genaue Richtlinien, wie man das sozusagen auf
einen normalisiert. Das eine sind dann wirklich dann zwei Charakter, ja, sozusagen. Genau.
Und das andere ist ein Charakter.
Was man so für neue Sachen lernt hier, das ist ja, mhm,
also so bewusst. Ist das auf dem Mac, hängt das damit zusammen, dass man dieses Alt-U
und das ist einfach nur eine Wahl. Ich sag mal, das ist eine ähnliche Wahl wie Carriage Return New Line.
Okay.
Irgendwie Linux und Windows haben irgendwie es so getroffen, dass es in die eine Richtung normalisieren und der Mac normalisiert es in die andere Richtung.
Okay. Das ist halt, also das ist ja sicherlich auch für so Collation auch ein Riesenspaß, wenn man Sachen sortieren möchte.
Ja, und, genau.
Also du willst halt Müller in der einen Eingabeform unter Müller in der anderen Eingabeform korrekt einsortieren und nicht völlig anders irgendwo.
Genau. Und deswegen musst du halt, wenn du die Daten kriegst, diese Normalisierung anwenden, sonst wirst du wahnsinnig.
Und das macht ICU.
Das macht ICU. ICU macht das genau das. Das hat halt also zum einen Vergleichsfunktion. Das heißt, es
kann alle auch, ne? Ist halt so ein Goldstandard.
Ja, genau. Das ist so eine Standard-Library. Also es gibt unter Windows, glaube ich, tatsächlich auch noch sozusagen Native-Features. Ich glaube, es gibt es unter Mac auch, also muss ich jetzt aber auch mal gucken. Aber letztendlich unter Linux ist es, glaube ich, so die einzig vernünftige Library, die wirklich alles unterstützt.
Ja, ich kenne das auch so von CouchDB und von, also eigentlich jede Datenbank, die ich kenne, benutzt ICU. Ja, also keiner traut sich daran, da selber irgendwie was zu bauen. Weil,
ja, das ist auch nicht ohne. Also wenn man sich mal die Regeln anguckt, wie man Comparison und Sortierung machen muss, für Deutsch, dann ist das schon eine Herausforderung, das richtig
ist. Das ist ja nicht nur in Deutsch, ne? Da gibt es ja noch eine ganze Reihe anderer.
Ja, Sprachen, nein, das war jetzt nur ein Beispiel. Also,
schlimmer, also, wenn selbst Deutsch schon schlimm ist, will ich gar nicht wissen, wie dann irgendwelche.
Genau, asiatischen Sprachen aussehen, ja. Nee, klar, also das sollte jetzt nicht. Aber ich meine, das ist ja dieses typische Beispiel mit irgendwie, selbst Deutschland und Österreich sortieren anders. Da gibt es halt irgendwie. Muss man halt immer aufpassen, wo was hinsortiert wird. Selbst in Deutsch gibt es ja leider das Problem, dass ich verschiedene Sortierungen habe, je nachdem, ob ich irgendwie Straßennamen sortiere oder im Wörterbuch.
Okay.
So, und das will man halt nicht alles selber machen. Da nimmt man dann lieber irgendeine Library, die das entsprechend implementiert hat. Ja, und das haben wir aber alles inzwischen tatsächlich geschafft. Und ja, jetzt haben wir auch eine Windows-Version von ArangoDB, die ganz gut läuft. Also das ist halt.
Wo auch MRuby.
Nee, das haben wir tatsächlich nicht gemacht. Also MRuby haben wir uns noch nicht getraut, unter Windows zu übersetzen. Also das haben wir mal außen vor gelassen.
Noch nicht mal versucht.
Nee, noch nicht mal versucht. Also es war schon Aufwand genug, jetzt erstmal den Rest. Wir haben gesagt, MRuby, das machen wir, wenn wir sagen, okay, das ist jetzt auch in einem Zustand, wo wir sagen, das können wir mal
produzieren. Aber targetet MRuby denn Windows auch explizit oder
nicht? Oder? Ja, doch. Also das war ein Grund, glaube ich, warum dieser Daniel das Ziemig gemacht hat, damit dann nämlich in Visual Studio.
Du hast ja gerade eben selber gesagt, das Ziel war ja, das auf möglichst viele Plattformen zu bringen und Devices, dann ist das natürlich auch.
Genau, also das ist, das MRuby ist wirklich in minimalistisch im C geschrieben, also sind jetzt nicht irgendwie Besonderheiten drin. Man muss ja, kleine Anekdote, man muss dazu sagen, es gibt ja C, die Standards entwickeln sich ja sehr, sehr langsam, so in Jahrzehnten-Rhythmus. Also es gibt irgendwie C 89, gibt C 99 und es wird jetzt irgendwann auch mal, glaube ich, C 2013 oder was, ich weiß gar nicht, 2011, was da jetzt ist, rauskommen. Visual Studio ist allerdings bei ANSI C 89 stehen geblieben.
Okay.
Die haben.
Ich dachte, C ist fertig. Ich habe immer gedacht, C wäre fertig.
Nein.
Kann man alles machen.
Aber es entwickelt sich bedächtig vorwärts. Also,
wie lange machst du C schon?
Oh, das ist jetzt eine.
Oder wer ist denn damit angefangen?
Das ist jetzt eine ganz gemeine Frage. Wie habe ich damit angefangen? Das ist jetzt schon ein paar Jährchen her. So, ich befürchte so gefühlte fast 30 Jahre. Wir haben damit angefangen, wag das ja gar nicht zu zählen, mit einem es gab mal so ein Arcaden-Game, Was da liefen so, naja, aus so Klotzgrafiken, so Dinger runter, die man abschießen musste. Und ich habe mit einem Bekannten für den TS-80 das mal nachprogrammiert. Da konnte man, also das war wirklich Klötzchengrafik, so auf einem TS-80, das war so noch schlimmer als ein Atari. Der hatte irgendwie 80 mal 24 und jedes einzelne Zeichen war irgendwie, hatte, wie war das, zwei nebeneinander, also insgesamt sechs, man konnte insgesamt 6 Pixel in jedem Zeichen auch noch mit so Grafikzeichen machen. Und da haben wir angefangen, das mal nachzuprogrammieren. Das gibt's tatsächlich immer noch im Netz. Also wenn man danach sucht, euren findet man es leider. Es gab tatsächlich mal dann irgendwann, jetzt habe ich das durch Zufall gefunden, so TS-80 Emulatoren für Linux. Also ich weiß nicht, wie auf so eine bescheuerte Idee kommt, sowas zu machen. Das interessiert wirklich kein Schwein mehr.
Ach ja, so aus Nostalgiegründen und so.
TRS-80. Das ist, die Firma gibt's in Deutschland schon gar nicht mehr. Tandy Radio Shack, das ist irgendwie, ich glaube, in England gibt's sie, glaube ich, noch.
Aber mal zum Vergleich, ne, wenn der C-Standard auf 9, also von 89 basiert, dann ist das ja schon eine ganze Weile her, ne?
Ja.
Also ist dann, war dann damals wahrscheinlich dann, ja, nee, 30 Jahre, nee, ich kann, ja, nee, also, ja.
Ja, also wir haben es ein bisschen vorher gemacht. Damals gab es halt noch Cunningham Ritchie C. Und so habe ich mit C angefangen. Also es ist ein bisschen lange her. Das ist aber.
Ich finde es immer sehr beeindruckend. Also,
aber wie gesagt, Microsoft hat aus irgendeinem Grunde entschieden, dass sie zumindest nicht auf C99 ihren Compiler bringen. Sie haben wie üblich so diesen Weg gegangen, irgendwie, wir nehmen den Standard und packen noch so ein bisschen was von uns dazu.
Schön.
Ja, schön, genau. Warum nicht noch in den Microsoft-Standard? Ja, aber das ist, MRuby ist aber wirklich auch mit unter der Prämisse, es soll halt minimal, also es soll halt wirklich überlaufen. Das heißt, ich kann auch nur Features verwenden, die wirklich sehr
gesetzt sind,
also sehr gesetzt.
Die nehmen dann auch den 89er oder welchen?
Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie, also sie nehmen auf jeden Fall nicht Cunningham Ritchie, also so schlimm ist es dann nicht mehr. Aber ich denke, dass es auf 89er ist, ja.
Ja. Nee, also bis auf ein bisschen 10 an der Uni habe ich irgendwie da mit noch relativ wenig Kontakt irgendwie gehabt. Dito. Es steht zwar irgendwie noch so ein bisschen irgendwann mal auf dem Plan bei mir, so was mal irgendwas mal damit zu machen, weil ich finde, das kann man sich mal
gehört irgendwie zum guten Ton haben, ne?
Und ich denke mal, das ist auch sicherlich so, auch so vom Verständnis her, wenn man tatsächlich praktisch mal irgendwas damit gemacht hat, auch
hilft es sicherlich,
ja, durchaus mal von Vorteil sein kann.
Ich glaube, es gibt sogar irgendwo einen C-Interpreter. Müssen wir nochmal gucken.
Ein C-Interpreter?
So. Ja, also wirklich, hier kannst du dann auch so ähnlich wie...
Aber ist nicht interaktiv?
Oder ja, ich muss nochmal gucken. Das ist jetzt ewig her, dass ich danach geguckt habe. Aber ich weiß gar nicht, vielleicht ist er sogar interaktiv. So.
Ja, also das ist ein Schild auf der Someday-Maybe-Liste.
Ja. Da gibt es auf jeden Fall ein paar vorher.
Ja, also, da gibt es auf jeden Fall ein paar vorher.
Aber dann würde ich wirklich mit Objective-C anfangen.
Das würdest ist, du ich, wirklich
Das glaube ich für jemand, der vielleicht von Ruby kommt, irgendwie noch ein bisschen einsichtiger. Also dann hat man zumindest auch mal Objekte, Klassen, kann ein bisschen, muss nicht irgendwie die ganze String-Handling und solche Sachen selber machen, hat irgendwie Arrays, die auch funktionieren und Vektoren.
Also weniger Möglichkeiten, sich auch in den Fuß zu schießen wahrscheinlich.
Ja, genau. Ja, man muss halt nicht direkt anfangen mit hier ein Pointer, da ein Pointer, da mal ein Malloc, dort mal Malloc. Das ist ja sozusagen die Krux an C, dass man alles selber machen muss.
Das habe ich schon oft gehört, dass für Ruby-Leute Objective-C eigentlich eine relativ naheliegende Sprache ist.
Ja, im mentalen Modell.
Ja, genau, vom mentalen Modell passt das, glaube ich, gar nicht mal schlecht. Also wenn man so guckt, so viele Sachen sind ähnlich. Also das,
ich hatte mich ja mit dir schon, Frank, am Freitag auf dem DevHaus unterhalten. Ich habe den Ruby is Magic Reflection Talk
recycelt. Ja, das habe ich gesehen auf Twitter.
Im Schnelldurchgang.
Hast du die Leute geflasht?
Ja, so ein bisschen. Also ich habe dann am Ende mal gefragt, wer denn hier kein Ruby macht und irgendwie alle haben aufgezeigt.
Okay.
So entsetzte Gesichter, wie man kann private Methoden aufrufen.
Das ist ein Java-Shop gewesen.
Ja, das ist ein reiner Java-Shop gewesen. Genau, bei Kaleido waren wir
Terror.
Da. Genau, und dann haben wir ja kurz uns ja noch darüber unterhalten, ja, sodass er halt auch so von der Dynamik her Objective-C da schon ganz ordentlich Möglichkeiten auch bietet, ja, also irgendwie Methodenaufruf dynamisch und hier dieses ganze Method
Selection.
Ja, genau, also.
Ja, so funktioniert da komplett Coco eigentlich, ne? Ja. Also mit Delegations
ja, und ja, ja,
du diskutierst, wenn du Lust hast oder auch nicht.
Genau. Von oben ist unten voll mit Magic.
Ja, also ich fand auch immer, also ich bin jetzt kein Objective-C-Coder, aber zwischendurch immer mal wieder geguckt und ich fand das immer relativ eingängig.
Genau, das ist, ich glaube wirklich, wenn man Ruby ist, ist dann passt einem das sozusagen am besten. Das hat natürlich den Vorteil, du musst halt nicht anfangen und diese Low-Level-Sachen am Anfang also selber machen. Also ich glaube mal, um irgendwie was mal zu auszuprobieren, ist das, glaube ich, gar keine so schlechte Idee.
Mhm. Okay.
Tja.
Cool.
Mal schauen. Müssen wir mal vielleicht mal mit Björn quatschen oder Marc, die sind ja da.
Genau, die sind ja irgendwie Objective-C.
Im iPhone-Land unterwegs. Ja.
Ja.
Ja, das ist ein guter Punkt eigentlich, ja.
Ja. iPhone-Land, wir haben sogar nicht Arango für fürs iPhone, aber ja. Wir sind im Apple Store. Man kann sich Arango sogar installieren aus dem Apple Store.
Auf dem Mac.
Auf dem Mac,
ja. Ah, das ist aber cool.
Das also ich hätte, also wir waren sogar mal im letzten Jahr unter den Top 10 der
stimmt, ich erinnere Developer mich.
Tools.
Ja,
ich erinnere das habe ich gesehen, stimmt. Ich dachte, das Logo kennst du doch irgendwo her.
Ja, ja. Also ich habe jetzt versucht, ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, letzte Woche die neue Version hochgeladen, das ist leider noch die 1.0.
Ich finde das aber.
Ich habe jetzt die 1.1 hochgeladen.
Das ist genial. Also es ist wirklich genial. Also wenn du da so ein App hast und da ist alles drin, drückst auf ein Knöpfchen, Datenbank startet, machst das Programm zu, Datenbank beendet. Das ist, also ich glaube, besser kann man das, glaube ich, nicht machen, um irgendwie die Datenbank irgendwie, also so zum
Ausprobieren, zum Ausprobieren ist das echt klasse.
Einen Mann zu bringen.
Wir waren ja in Brünn auf der Rupi und haben da einen Workshop gemacht und ich muss sagen, die meisten Leute hatten tatsächlich Homebrew installiert.
Ja.
Aber es gibt tatsächlich ein paar Mac-Leute, die das nicht haben.
Das ist halt noch zugänglicher.
Genau, da ist das halt noch einfacher. Dann sagst du halt, okay, für die Leute, die kein Homebrew haben, geht in den Store.
Ist total super. Ich fand das damals hier, dieses CouchDBX, was der Jan Lennert gemacht hätte, ich vermute mal, dass das dann ähnlich funktioniert, wo dann halt auch so ein gebundeltes Erlangen und
CouchDB
die ganzen C-Libraries, alles fertig in so einem Bundle drin, kannst du auch ein Knöpfchen die Datenbank starten und wieder beenden. Und aber das jetzt quasi auch einfach in den Mac App Store zu stecken, ist natürlich, finde ich, nochmal genialer irgendwie. Also das finde ich schon ganz cool.
Ja, ist quasi der logische Schritt, ne? Wenn es den schon gibt, warum definitiv. Das nicht reinballern?
Ja, genau, weil da kannst du den Leuten sagen, probiert's aus, lad's euch da runter, könnt's danach einfach wegziehen in den Papierkorb, wenn ihr es nicht wollt.
Und weg ist es.
Und wenn er es liebt, dann sagt er, ratet mich und gut ist es. Das ist doch.
Ich finde das, prima. Das ist echt eine geile Idee. Auf jeden Fall, das ist cool. Das hatte ich gar nicht aktiv vernommen.
Ja, das einzige Problem ist halt, dass es tatsächlich eine große Latenz hat mit den Versionsnummern. Also man braucht immer
aber zum
paar also, Wochen, um aber
die Leute anzufixen,
ja, ist das reicht schon, das ist reicht das völlig.
Ist das echt genial.
Ja, ja. Mhm. Ja, das, und nur mal Schlenker zurück, das ist halt, der Teil ist halt tatsächlich in Objective-C geschrieben.
Dieses
Admin-GUI,
starten, genau. Stoppen. Mhm. Mhm. Ja. Das hast du dann auch gebaut.
Das habe ich zusammen mit einem Kollegen von Lukas. Also der hat die erste Version gebaut und ich habe jetzt noch mal ein bisschen ein paar Sachen, Helptexte, ein bisschen den Workflow optimiert.
Ja.
Genau, das ist ganz. Das
also, auf jeden Fall ein Vorteil gegenüber dem CouchDBX, was ja quasi nur das Web-GUI nochmal präsentiert hat.
Ja, ja.
Also das einfach nativ damit zu liefern,
ist ja dann nochmal. Mittlerweile auch, glaube ich,
ziemlich
vernachlässigt worden, seitdem Couchbase da irgendwie am Start ist. Ist, glaube ich, gab da, glaube ich, jemanden, der das versucht hat, nochmal so aufzufrischen. Also, CouchDBX ist eigentlich so ein CouchDBX. Core oder so heißt das, glaube ich. Das ist halt eigentlich so ein Shell-Skript, um irgendwie CouchDB und die ganzen Sachen statisch zu linken, also zu compilen, statisch zu linken, damit man das halt zusammenbundeln kann, ne? Damit du nicht irgendwie da gegen irgendwelche relativen Pfade da irgendwo am Linken bist. Also dass das halt so ein kompletter Container im Prinzip ist. Und diese GUI war ja eigentlich lange Zeit einfach nur so eine Coco-App, wo so ein Start-Stop-Button drauf
ist.
Eine Webview. Das war eigentlich dann das.
Ja, ich finde es auf jeden Fall, es macht Sinn zu sagen, wenn wir das Teil schon bundeln, eine native GUI mitzugeben, damit sie es einfach noch einfacher verhält für den, der es ausprobieren
möchte. Du kannst halt damit tatsächlich auch sagen, okay, ich habe halt vielleicht zwei Instanzen, wo ich einfach mal Sachen ausprobieren kann. Das kann man alles relativ leicht konfigurieren. Mhm. Das macht's halt ganz nett.
Und ist dann in der App-Store-Variante dann auch das mRuby drin?
Nein, in der App Store Variante ist tatsächlich nur der Server drin. Das ist so ein bisschen. Ja, wir müssen mal gucken. Also ich werde bei der nächsten Version wollte ich tatsächlich mal probieren, ob ich die Shell und auch irgendwie da reinkriegen kann.
Ist das ein Problem mit Apple oder?
Ich wollte gerade fragen.
Ist das, ja, man, also ja, das ist also das will ich mal ausprobieren. Also man, wir haben ja jetzt den Server ausgeliefert. Man muss irgendwie die Sandboxing machen, dass man irgendwie sagt, okay, und man verwendet halt auch nur Pfade, die der Benutzer ausgewählt hat. Und ich muss mir nochmal wirklich einfach nochmal angucken. Ich glaube, es ist kein Problem mit den Shells, aber ich muss es mir mal nochmal genau
durch. Einfach nur in den Browser bringen.
Das ist, also die JavaScript-Shell ist im Browser. Ah. Wenn du tatsächlich den Browser startest für Arango und gehst auf den entsprechenden Port, dann kannst du halt die JavaScript-Shell im Browser benutzen.
Ja, das ist natürlich genial.
Aber das geht leider nicht mit mRuby. Noch nicht. Also vielleicht kommt ja mal irgendwie das Plugin für Firefox, dass man auch mRuby im Browser benutzen kann. Das wäre ja durchaus auch eine Möglichkeit, die es gibt. Aber nee, für JavaScript geht das. Das ist halt tatsächlich ist genau der gleiche Code, der im Prinzip abläuft. Das Einzige, was wir halt bisschen sozusagen unterschiedlich haben, ist klar die Kommunikationsschnittstelle. Die ist einmal das native Browser-Plugin und bei uns halt in der Shell halt entsprechend die ganz normale HTTP-Client. Aber ansonsten ist es der gleiche Code. Also ist so ganz nett. Also von daher haben wir gesagt,
Die Shell ist ein eigenes Programm.
Die Shell ist ein eigenes Programm. Ah. Die spricht halt mit dem Server HTTP ganz normal.
Ah, okay.
Und ist eigentlich in JavaScript geschrieben, mit kleinen Ausnahmen. Und die kleine Ausnahme ist halt, wir haben jetzt nicht wie in Not irgendwie noch versucht, HTTP-Client in JavaScript zu schreiben, sondern wir haben halt einfach einen HTTP-Client bestehend genommen und haben den in JavaScript gewerbt.
Ich habe immer gedacht, die Shell wäre irgendwie so ein, dass das in der Datenbank läuft, dass du wie so ein Attach, also dass du es an den Prozess.
Nee. Die Shell ist einfach tatsächlich. Ist
ein Client eigentlich.
Die ist eigentlich ein Client, ein JavaScript-Client.
Ja, gut, macht ja jetzt Sinn, wenn ich so drüber nachdenke. Denke,
genau. Und deswegen ist es natürlich super einfach. Wir haben einfach den ganzen JavaScript-Code genommen, haben ausgetauscht die Kommunikationsschnittstelle.
Ja.
Das ist ja nur eine Klasse im Prinzip, die GetPost und so weiter machen kann. Und deswegen können wir im Browser einfach die Shell laufen lassen.
Klar.
Also ist natürlich nicht ganz so komfortabel, weil der keinen Command, also kein History Browsing und Editing
hast, kein Readline
einbauen kannst, das macht es ein bisschen, also will man jetzt nicht wirklich fürs Arbeiten, aber auch mal was auszuprobieren, mal so einen Einzeiler da rein zu pasten.
Müsst ihr euch mal die Redis-Seite zum Beispiel angucken, die haben ja, ich weiß nicht, Redis.io auf dieser Kommandoseite, die haben ja so eine interaktive, man kann ja, also es ist halt natürlich jetzt kein Full Readline Support, aber man kann zumindest History Back machen und.
Stimmt, die haben ein bisschen mehr, die haben
also
ein bisschen
mehr hingekriegt. Also das kann man sich ja mal
angucken. Ja, vielleicht stimmt, die haben noch mit JavaScript Magic da so ein bisschen was. Ja, stimmt, das könnte man noch mal.
Und dann gibt es auch das hier, dieses JQ
hatten wir auch irgendwie letzte Mal oder vorletzte Mal, ne?
Das ist für JSON Query XPath irgendwas.
Ja, also wenn du, da du ja wahrscheinlich mit
Arango
auch viel arbeitest.
Nicht JQ, glaube ich.
Ne?
Das hier, das ist irgendwie, keine Ahnung, warum das JQ Konsole heißt, aber hier kriegt man auf jeden Fall auch so eine relativ schicke Command-Line-Shell für den Browser in JavaScript.
Ja. Aber, okay. aber
und da geht auf jeden Fall auch so History und ich hatte mir das letzte Mal angeguckt, das ist relativ easy zu integrieren.
Ja, das ist ja cool.
Da kann man wahrscheinlich das schon ein bisschen komfortabler machen, ohne viel Aufwand.
Ja, das muss man auf jeden Fall angucken. Ja. Das ist ja eine nette Sache. Ja. Dann ist es, dann braucht man nämlich die Shell gar nicht mehr aus. Was auch noch gibt, ist, was hast du wahrscheinlich auch gesehen, JSON-IQ.
JSON-IQ, nee. Also wir hatten letztens JQ als so JSON-Transformations Multiple-Input, Multiple-Output-Kram, also richtig abgefahren. Also benutze ich mittlerweile täglich, weil ich halt sehr viel mit APIs arbeite, die JSON irgendwie benutzen. Und das ist, das kannst du dir gerne auch mal angucken, weil ich glaube, das könnte auch ganz nett sein, auch so für so du kannst dann über irgendwelche Sachen traversieren und Transformationen machen und so weiter.
Ja.
Aber
dieses JSON-IQ sozusagen, also nicht ganz XPath-Ansatz, sondern mehr so, will halt das SQL für JSON sein.
Ah, die JSON-Query-Language.
Genau, da geht es halt nicht darum, ein einzelnes JSON, sondern wenn ich eine Kollektion von Objekten habe, dass ich dann SQL-mäßig, also natürlich nicht SQL-mäßig, aber dass ich dann entsprechend tatsächlich, wie ich das in SQL machen würde, Abfragen auf eine Collection von Dokumenten machen
kann. Oh, das sieht aber echt interessant aus.
Okay.
Also das ist halt was.
Das ist JavaScript oder
das ist, was ist das? Das ja, jein. Also es sieht aus wie JavaScript, es ist nicht wirklich JavaScript.
Ich meine, wie führt man das aus oder was ist das? Ist das eine Library?
Ist das eine Library, ja. Es gibt eine Implementation.
So ein Command-Line-Client oder sowas?
Es gibt, glaube ich, eine Implementation für MongoDB.
Und ach so.
Und es gibt, glaube ich, noch für irgendwas anderes eine.
Was war denn das? Das ist jetzt hier immer 28MSEC, war die für Mongo scheinbar. Das finde ich auch sauber.
Habt ihr dann sowas auch? Oder?
Also wir haben im Moment was Demo. Von der Syntax her dem sehr, sehr ähnelt. Wir haben halt auch so eine Query-Language, die passt. Also ich meine, weil das Problem ist, bei Dokument-Stores hast du ja immer das Problem, du musst halt irgendwas Vernünftiges haben, um Listen und Subdokumente zu unterstützen.
Mhm.
Und also erstaunlicherweise sind sozusagen das, was wir gewählt haben und das, was JSON-IQ gewählt hat, sehr, sehr ähnlich.
Von dem Aufbau
und ich glaube, man könnte wahrscheinlich sogar mit ein bisschen syntaktischen Sugar das Ganze sozusagen in das Format überführen, also sozusagen JSON-IQ nehmen und das in unser Format einfach umwandeln. Und ich glaube, das ist halt um JSON, also Sammlungen von Dokumenten abzufragen, eine ganz gute Sache. Hm. Klar, das andere, JQ ist mehr wahrscheinlich, um ein Dokument zu transformieren.
Ja, also man kann da filtern. Man kann auch auf Collections arbeiten, ja. Man kann irgendwie String-Sachen machen. Mhm. Das ist halt wirklich dafür gedacht, nicht irgendwie embedded zu werden oder so, sondern einfach so ein Command-Line-Tool, mit dem man dann von Curl da reinpipet und dann wieder raus.
Ja,
und,
alles klar.
Sowas in der Richtung.
Ja, gut, das ist ein bisschen anderer Ansatz. Also das JSON-IQ ist, glaube ich, dafür gedacht, wirklich eine Möglichkeit zu bieten, so ähnlich wie ich mit SQL auf relationale Datenbanken zugreife, JSON-IQ auf Dokument-Collection zuzugreifen. Von daher finde ich das einen ganz, ganz schönen Ansatz. Wie gesagt, passt günstigerweise zu dem, was wir gemacht haben, lässt sich also relativ leicht transformieren.
Super. Ja, sind wir schon
ziemlich... Sind wir schon ein paar Minuten...
Oh, über der Zeit.
Okay. Immer noch irgendwas?
Ja, über der Zeit ist ja immer relativ.
Das gibt's hier nicht. Kein Stress. Also, wenn dir jetzt noch was ganz Tolles einfällt, Frank, was du unbedingt noch loswerden wolltest, irgendwelche.
Ich glaube, ich habe jetzt alle Geheimnisse verraten.
Alle, so, genau. Du möchtest wahrscheinlich noch so mindestens eine Konferenz pluggen, wenn ich das jetzt.
Ja, wenn ihr natürlich hier sozusagen einen Konferenzkalender macht, dann möchte ich natürlich darauf hinweisen.
Ja, also ein Events-Teil immer.
Genau, dass Ende April die NoSQL Matters Cologne stattfindet.
Ja.
Wir haben, glaube ich, ein ganz gutes Programm, das werden wir auch demnächst veröffentlichen. Ein paar Sprecher haben wir schon veröffentlicht. Also Keynote wird Martin Fowler halten, der hat ja.
Wow, sehr hochkarätig.
Das NoSQL Distilled geschrieben.
Ja.
Also das ist, glaube ich, ganz...
Ab wann gibt es Karten? Ab wann gibt's?
Also im Moment gibt es die Early Birds. Die gibt es schon preisreduziert. Und der eigentliche Kartenverkauf findet Ende oder Anfang März statt.
Wo findet das statt dann
in Köln? Das findet in Köln im Komet statt.
Also da, wo letztes Jahr...
Da, wo die SIGINT auch ist.
Und wo letztes Jahr das auch war. Und
ja,
wo
ganz letztes genau. Jahr auch die,
okay.
Ja, also finde ich auch super. Also von der Location her
ist eine gute Location.
Kann man da nichts machen. Ja, das ist super.
Ja, dann kommt der Simon von Elasticsearch und wird ein bisschen was über Elasticsearch erzählen.
Okay, ich muss da hin. Also,
okay. Dann Jan Lehnert, habt ihr ja mitbekommen, hat Couchbase verlassen.
Oh, das habe ich gar nicht
mitbekommen. Nee, ach, tatsächlich.
Oh, ich mache hier noch
die
Sektion auf.
Ja, Klatsch und Tratsch aus Berlin. Der hat letzte Woche Freitag, Samstag, Sonntag war die CouchDB-Conf in Berlin.
Genau, das habe ich mitbekommen.
Genau, und da hat er verkündet, dass er am Montag zuvor Couchbase verlassen hat und jetzt CouchDB-Firmen macht.
CouchDB, was?
Firma. Also,
aha.
Das ist irgendwie im Prinzip eine Firma, die sich. Es muss sowas, so eine Notfirma geben. Kannst du mal,
tipp doch mal gerade. Ja, klar.
Und analog zu diesem also Konzept.
Beratung.
Ja, analog zu dem Konzept will er sich
die B-Firma. Ah, okay. Ja, such doch mal nach Jan.
Ja, da ist er. Ja, okay, findest du natürlich meine.
Oh Gott, ich muss sagen,
direkt ja, ganz da ist oben. Ja,
genau. The Couch Firm. Ah, okay.
So, und Consulting Technology.
Ja, und also Jan Lehnert wird uns auf jeden Fall ein bisschen was über CouchDB erzählen.
Ja, großartig.
Der kommt also auch. Dann kommt der Mensch von, hoffentlich von Jason IQ und wird uns was dazu erzählen.
Ja, okay. NoSQL-Dokumenten-Sachen.
Ja. Also sehr hochkarätiges Line-Up.
Ja. Ja, doch, ich glaube,
also wir haben ein paar interessante Sprecher gefunden. Was ich letztes Jahr ganz großartig fand, war hier WUGA. Also das, was die erzählt haben mit ihren Game Engines, fand ich absolut genial. Ja.
Wir haben diesmal eine andere Game-Firma, sage noch nicht, wer es ist, die aber auch mit Redis tatsächlich Spiele machen. Also es ist nicht, diesmal nicht WUGA, aber...
Ja, ja, da bin ich cool. Ich habe mir ist leider nichts eingefallen. Also irgendwie irgendwie habe ich so geguckt, so, Mist, hier morgen also endet
bisschen,
der Call for Paper.
Ein bisschen enttäuscht war schon sowas. Ich habe fest damit gerechnet, dass du was einreichst.
Ich habe auch immer hohe Ansprüche und dann muss ich ja auch irgendwas haben. Also ich habe, klar, ich habe letztes Jahr natürlich auch viel NoSQL-Datenbanken benutzt, aber jetzt nichts irgendwie, wo ich sagen würde, boah, geil, da habe ich jetzt irgendwie einen ganz neuen, tollen Anwendungsfall gehabt oder so. Und dann habe ich dann auch mal so ein bisschen den Anspruch, dass das dann auch ein bisschen fetzen muss.
Okay.
Und da ist mir dann irgendwie...
Ja, dann gibt es dieses Jahr tatsächlich auch eine Hadoop-Session. Also Sektionen, es werden
so ein
Track für Hadoop geben.
Genial.
Da gibt es auch einige interessante Firmen.
Salvatore ist wieder da?
Nee, Salvatore ist leider nicht.
Schade, der war auch großartig.
Ja, das
kann ich auch jedem nur den Talk empfehlen.
Ja, den muss man sich auf jeden Fall anschauen.
Sehr entertaining und ist einfach ein super Typ. Schade.
Ja, der ist ja irgendwie Vater geworden und ich glaube, der ist so ein bisschen...
Hat andere Prioritäten. Ist
anders gebunden.
Ja. Nee, cool.
Kommt mir bekannt vor.
Sagst du noch mal das Datum?
Ja, das Datum und zwar, es gibt, die Konferenz ist vom 26.27. Das ist Freitag, Samstag. Mhm. Und es wird auch ein Training Day geben, wo verschiedene Firmen... entsprechend Training zu den Produkten. Ich klicke mal auf Training, ich weiß gar nicht, ob Katja schon angekündigt hat, wer alles. Genau, also InfiniGraph, Neo4j, wer ein bisschen was über Graphendatenbanken lernen möchte, wer mit Hadoop.
ArangoDB, so
ein ArangoDB bieten wir auch an, genau. da werden aber hoffentlich auch noch ein paar mehr dazukommen.
Ja, cool.
Super. Also merken, Ende April gibt es da durchaus den ein oder anderen interessanten Sprecher, der nach Köln kommt.
Ja, das klingt so. Sollte man sich in den Terminkalender
schreiben. Sollte man sich mal in den Kalender, ja, genau.
Ja, dann haben wir, glaube ich, relativ formumfassend um mRuby gesprochen.
Ja, also ich fand es super interessant. Ich habe es mir auch immer wieder vorgenommen, mir das mal anzugucken, aber aufgrund der lange nicht existierenden Möglichkeiten, sich das auch einfach mal anzuschauen. Ja,
wie gesagt, Brew-Install ArangoDB, kannst
du direkt gucken. Dann werden wir das doch jetzt am Wochenende mal machen.
Ja.
Ja, vielen Dank, Frank.
Ja, war sehr nett bei euch.
Ja.
Danke sehr für deine Zeit.
Ja,
war sehr aufschlussreich.
Sehr aufschlussreich, wollte ich gerade sagen, ja.
Gut, dann
ist klar.
Sagen wir mal bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, und euch noch viel Spaß und vielen Dank.
Danke. Ciao.
Tschüss.